gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club, und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und herzlich willkommen zur 122. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Welcome, welcome to our new episode. Heute mal wieder remote seit ewigen Zeiten.
Ja, wir möchten uns auf jeden Fall, also ich glaube, man wird es am Ton hören. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber anders kriegen wir das diese Woche leider nicht hin, und wieder verschieben wollten wir dann aber auch nicht, und ja.
Genau. Es ist tatsächlich wirklich auch eine richtige Premiere, weil ich quasi in einem Hotel sitze und das erste Mal von einem Hotel aus aufnehme, remote. Und ja, aber wie gesagt, wir wollten es nicht schon wieder verschieben müssen und deswegen dann so. Also vielleicht leidet die Soundqualität ein kleines bisschen, und dafür möchten wir uns natürlich schon im Voraus entschuldigen.
Auf jeden Fall.
So, was haben wir heute für ein Thema, Diandra?
Ja, wir haben uns heute nochmal so mit Legenden und Sagen befasst. Und zwar sind wir nach Südamerika gegangen. Und Katharina hat sich was von den Maya ausgesucht und ich werde was von den Inka erzählen.
Genau. Meine Geschichte ist auch als erstes dran. Ich möchte direkt den Disclaimer einwerfen. Von der Sprache der Maya gibt es nicht wirklich viele Übersetzungen der Namen, oder beziehungsweise nicht Übersetzungen, Aussprachen, richtige Aussprachen der Namen, wie es nun wirklich klingt. Viele dieser Namen lassen sich recht wild lesen, und bei einigen weiß ich, wie sie ausgesprochen werden, aber und werde dahergehend ableiten, wie vielleicht die anderen Namen ausgesprochen werden könnten. Aber für etwaige Fehler, again, sorry. So, dann fange ich jetzt an. Bevor es Menschen gab, bevor die Sonne aufging, bevor der erste Mais aus der Erde wuchs, da gab es Götter. Und wo Götter sind, gibt es Geschichten. Dies ist die Sage der Heldenzwillinge der Maya, Hunapu und Xabalanque. Eine Legende über List, Mut und den Sieg über den Tod. Lange, lange vor unserer Zeit, als Himmel und Erde noch jung waren, lebten zwei Zwillingsbrüder auf der Oberfläche der Welt. Hun Hunapu und Wukup Hunapu. Sie waren nicht nur Brüder, sie waren Meister im heiligen Ballspiel der Maya, dem Pok Tapok. Tag für Tag sprangen sie über den Platz, ließen den schweren Gummiball durch Steinringe schnellen, lachten und riefen, dass es durch die Täler hallte. Doch das Echo ihres Spiels drang weiter, tief hinunter in die Schattenreiche von Xibalba, der Unterwelt. Dort, in Hallen aus Blut und Nebel, saßen die Herrscher des Todes, Hun Kameh und Wukup Kameh, grausame, machtgierige Götter mit einer Vorliebe für Qual und Täuschung. Sie fühlten sich gestört, ja, beleidigt sogar, vom Lärm der Lebenden. In ihrer Arroganz befahlen sie: Holt uns diese Ballspieler, sie sollen in Xibalba antreten, wenn sie sich trauen. Die Brüder gingen, mutig, stolz, aber unvorbereitet. In Xibalba erwarteten sie keine Gegner im Spiel, sondern eine Kette von Prüfungen. Jede tödlicher als die letzte. Verwirrende Wege, Häuser voller Klingen, Dunkelheit, Eis und Tod. Sie scheiterten. Hun Hunapu wurde enthauptet. Und sein Kopf wurde auf einen seltsamen Baum gehängt, der nie zuvor Früchte getragen hatte. Doch plötzlich sprossen dort runde, fleischige Kalebassen, jede so geformt wie ein menschlicher Schädel. Niemand wagte sich mehr an den Baum. Niemand, außer Squick, der Tochter eines Unterweltfürsten. Sie trat an den Baum, neugierig, ehrfürchtig, als plötzlich eine Stimme vom Geäst sprach. Es war der Kopf Hunhunapus. Er sagte, streck deine Hand aus. Sie tat es und er spuckte hinein. Kein Gift, kein Fluch, sondern Leben. Squeak war schwanger vom Geist eines Toten. Eine Ungeheuerlichkeit in den Augen der Unterwelt. Die Fürsten tobten, sie wollten sie töten. Doch Squeak floh an die Oberfläche und wurde von der Mutter Hunhunapus aufgenommen, deren Zorn über die uneheliche Schwangerschaft nur von ihren Verwirrungen übertroffen wurde. Dort, im Staub und in der Kälte, gebar Squeak zwei Jungen, Hunapu und Chabalanke. Die Zwillinge wuchsen auf, verspielt, klug, aber oft verspottet. Ihre älteren Halbbrüder hielten sie für schwach und unnütz. Doch die Zwillinge hatten einen Funken in sich, göttliches Feuer. Sie waren Zauberer, Gestaltwandler, Trickser und Denker. Sie zogen in den Dschungel, verwandelten sich in Tiere, überlisteten Dämonen und sogar ihren neidischen Stiefvater. Sie kannten keine Furcht. Eines Tages fanden sie das Ballspiel ihrer Väter und der uralte Rhythmus des Pock-Tapock hallte wieder über die Welt. Bum, bum, bum. Der Klang, den Chibalba nie vergessen hatte, war zurück. Wieder sandten die Todesfürsten Boten. Wieder hieß es, kommt herunter, spielt mit uns, wenn ihr euch traut. Und die Zwillinge kamen, aber nicht als Opfer, sondern als Jäger. Schon vor ihrem Abstieg nach Chibalba mussten sie ihre erste Prüfung bestehen. Die Zwillinge besiegten Wukub Kakix, einen eitlen Vogeldämon, der fälschlicherweise behauptete, die Sonne und der Mond zu sein. Mit List und Einfallsreichtum erschossen sie Wukub Kakix mit einem Blasrohr, wodurch er seine mächtigen Juwelenzähne, die Quelle seiner Kraft, verlor. Hunapu und Chabalanke stiegen weiter in die Unterwelt hinab und begegneten vielen Gefahren in den dunklen Hallen von Chibalba, darunter das dunkle Haus, das Klapperhaus, das kalte Haus, das Jaguarhaus, das Feuerhaus und das Fledermaushaus, und sie überlisteten sie alle. Jedes dieser Häuser stellte eine tödliche Herausforderung dar, aber die Zwillinge setzten ihren Verstand und ihre übernatürlichen Fähigkeiten ein, um zu überleben. Der Höhepunkt ihrer Prüfungen war das Ballspiel gegen die Herren von Chibalba. Im Spiel selbst waren sie fast unbezwingbar. Bis zu jenem Moment, als Hunapu enthauptet wurde, wie sein Vater. Ein Sieg für die Unterwelt? Nicht ganz. Denn Chabalanke blieb ruhig. Mit Magie holte er den Kopf zurück. Nicht den alten, sondern einen neuen, aus einem Kürbis geschnitzt. Und als die Zeit kam, setzte er seinem Bruder das wahre Haupt wieder auf. Die Fürsten waren verwirrt. Ihre Macht schwand, die Zwillinge aber planten das Unfassbare. Sie inszenierten ihren eigenen Tod. Sie sprangen freiwillig in ein Feuer, verbrannten bis zur Asche. Doch ihre Seelen gingen nicht verloren, sie wurden wiedergeboren, als Götter, als Tänzer, als Magier. Sie kehrten in neuer Gestalt zurück nach Chibalba und spielten ein neues Spiel, das der Illusion. Sie verbrannten sich selbst, erweckten sich wieder, die Herrscher des Todes waren beeindruckt. Und töricht. Sie baten, mach das mit uns auch. Und die Zwillinge taten es. Aber sie erweckten sie nicht wieder. Die Fürsten von Chibalba waren tot. Für immer. Die Unterwelt war entmachtet. Die Zwillinge hatten ihr Ziel erreicht. Die Rache für ihren Vater. Die Befreiung der Welt vom Tod. Und nun stiegen sie hinauf in den Himmel. Und dort leuchten sie noch heute. Hunapu als die strahlende Sonne. Und Chabalanke als der sanfte, geheimnisvolle Mond. Diese himmlische Verwandlung bedeutete den endgültigen Sieg über die Mächte der Finsternis und des Chaos und etablierte sie als ewige Beschützer und Wegweiser für die Menschheit. Die Geschichte der Heldenzwillinge ist zutiefst symbolisch und veranschaulicht Themen der Dualität, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit, die Bedeutung von Intelligenz und List und die zyklische Natur des Lebens. Ihre Abenteuer und Prüfungen spiegeln die Weltanschauung der Maya wider und verdeutlichen die Verflechtung zwischen dem irdischen Reich, der Unterwelt und dem Kosmos. Das Vermächtnis der Heldenzwillinge lebt in der Maya-Kultur weiter, nicht nur durch das Popol Vuh, sondern auch in verschiedenen künstlerischen Darstellungen, Ritualen. Das Vermächtnis der Heldenzwillinge lebt in der Maya-Kultur weiter, nicht nur durch das Popol Vuh, sondern auch in verschiedenen künstlerischen Darstellungen, Ritualen und mündlichen Überlieferungen, die ihre Heldentaten und ihren anhaltenden Einfluss feiern.
Vielen Dank. Das Gerne. War super interessant.
Ja, fand ich auch. Also ich muss sagen, ich mochte die Geschichte direkt, und als ich dann eben so im Überfliegen der groben Story und so Xibalba gelesen habe, musste ich sagen, okay, ich will das eigentlich jetzt auch wirklich machen, weil ich erst kürzlich wieder mit meiner besten Freundin Der Weg nach Eldorado geguckt habe. Und ich liebe, also wir beide lieben diesen Film, und wir haben ihn seit unseren Teenagerzeiten nicht mehr gesehen. Und wir haben gedacht, boah, auf Netflix ist dieser Film, und wir gucken uns den jetzt einfach nochmal an. Und es war wie ein Nachhausekommen. Und da ist eben auch, da geht es halt auch um Xibalba, also es geht halt auch um die Maya, also Eldorado ist in diesem Fall eben von den Maya. Und da geht es halt auch so ein bisschen um Xibalba, ne? Opfer bringen etc. Und deswegen habe ich gedacht, ja komm, ach komm, das ist jetzt ein Zeichen, das muss jetzt sein, diese Geschichte.
Ja, ich hatte ja auch überlegt, ob ich noch ein bisschen mehr zu Xibalba mache, aber ich hatte dann Angst, mich halt zu viele Überschneidungen mit deiner Geschichte zu haben.
Ja gut, das verstehe ich natürlich.
Habe ich es dann gelassen. nee, aber fand ich sehr, sehr spannend.
Dankeschön. Ich hoffe, ihr fandet es auch sehr interessant. Die Sage stammt aus dem sogenannten Popol Vuh, was ich ja auch gerade angesprochen habe. Das ist das heilige Buch der Quiché-Maya. Die Quiché-Maya wiederum sind eines der vielen Maya-Völker, die es gibt, und die explizit im Hochland von Guatemala leben. Vor allem eben im heutigen Bezirk Quiché oder Quiché. So, und die schriftliche Überlieferung des Popol Vuh, also die erstmalige, die gibt es bereits ab 1550 vor Christus. Mhm. Und mündliche Überlieferungen von dieser Geschichte der Heldenzwillinge soll es bereits vor 1700 vor Christus gegeben haben.
Wow.
Also diese Geschichte wurde halt wirklich schon mehrere Jahrhunderte nur mündlich überliefert, bevor sie überhaupt irgendwann mal aufgeschrieben wurde.
Ja, krass.
Also, und dann natürlich in diesen Maya-Hieroglyphen und Maya-Schriften. Ne? Also das ist schon krass, finde ich das.
Schon
also wie lange sich da Legenden, Sagen, Geschichten in Folkloren der verschiedenen Völker einfach halten können. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals, als wir, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war, in Australien, und ich habe die Boulders gemacht, Devil's Pool war das, glaube ich. Ja. Und diese Geschichte, die Locals da erzählt haben über den Devil's Pool und die Boulders, die da, also die Steine, die Rocks, die da stehen, die gab es auch schon urlange. Also die Aborigines, die haben sich da auch entsprechend super lange schon die Geschichte über den Devil's Pool erzählt. Und ich finde es einfach super spannend.
Ja.
Wie das einfach immer weiter von Generation zu Generation, Omas erzählen den Enkeln, Mütter den Kindern, wahrscheinlich irgendwie nett am Kochfeuer damals oder an Lagerfeuern heute, wenn die vielleicht irgendwie campen gehen. Ich weiß nicht, wie modern die Maya jetzt leben. Sicherlich nicht so wie wir hier in Europa, aber möglicherweise schon ein bisschen moderner als noch vor 2000 Jahren. Ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Aber gibt es, sorry, wenn ich jetzt so naiv nachfragen muss, gibt es noch Maya?
Also so wie ich das jetzt gelesen habe, gibt es so, ich sag mal, Nachfahren. Ne? Also nicht so, dass es jetzt wirklich noch so richtig krasse Maya-Völker gibt, aber ich würde das jetzt so vergleichen mit den den indigenen Natives hier von Nordamerika. Ne? Also hier Cherokee und Mohawks und was es da nicht alles für Stämme gab. Da gibt es ja nun auch nicht mehr so wirklich die Stämme an sich in den meisten Fällen, aber eben die Nachfahren, die noch von den Stämmen, von denjenigen abstammen. Ne? Und ich würde behaupten, dass das so eben auch bei den Maya ist. So, jetzt vielleicht ganz kurz zu Xibalba. Ihr werdet es wahrscheinlich schon erahnt haben, einfach aus dem Text her, ne? Und es ist eben die Unterwelt der Maya, also gleichzusetzen mit unserer Hölle. Jedoch ist da nicht einfach nur schlimm und schrecklich, sondern Xibalba ist wirklich so, dass es zwar auch grausig ist und auch tief, tief unten liegen soll, unter der Erde, verborgen unter Höhlen, Wurzeln, Wasseradern, also so tief, wie man sich das auch nur vorstellen kann als Mensch. Kein Licht kommt rein und es ist ein Reich aus Angst, Krankheit, Tod, List. Also wirklich schlimm. Und es ist aber auch wiederum ein Ort der Prüfung, wie man ja an der Geschichte auch sieht. Die Zwillinge wurden ja auch geprüft und konnte jede Prüfung bestehen. Es ist ein Ort des Wandels, der Erkenntnis und auch eben der Wiedergeburt. Also nicht nur schrecklich. Es ist eben trotzdem, also die Götter, die in Xibalba wohnen, die gelten eben als dunkel und böse. Ja. Ja. Und dieser Teil Xib von Xibalba, der wird übersetzt mit zittern oder sich fürchten, was ja durchaus Sinn macht. Ja. Ich konnte leider nicht rausfinden, was Alba in diesem Zusammenhang ist. Vielleicht wirklich Welt oder so, ne? Welt, vor der man sich fürchtet. Aber das konnte ich leider jetzt nicht so gut rausfinden. Aber das Wort Chip bedeutet halt so viel wie zittern, sich fürchten, Angst haben.
Okay.
Und was ich noch so ein bisschen, so ein Fun Fact am Rande, was ich dann jetzt noch in der Recherche herausgefunden habe, als ich dann so ein bisschen versucht habe, die Namen zu finden, wie man sie denn ausspricht. Wenn die Übersetzung richtig ist, dann bedeuten die Namen von den Zwillingen Hunapu und Xabalanque nichts und leer.
Oh,
also das nicht sind so tolle
Namen.
Nicht so richtig optimistisch, um ehrlich zu sein. Also Hunapu soll halt nichts heißen und Xabalanque soll leer bedeuten. Wenn das korrekt ist, ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen so glauben kann, aber wäre irgendwie paradox und ein bisschen lustig.
Ja, und wie heißen deine Stammeshalter? Nichts und leer.
Ja, wirklich. Majestät leer und Hoheit nichts.
Okay, gut.
Ja, aber das war's zu meiner Geschichte, die Heldenzwillinge. Und ich bin ja schon ganz gespannt, was du mir über die Inkas erzählst.
Ja, dann fange ich mit meiner Geschichte an. Die Inka-Zivilisation, eine der berühmtesten in Südamerika, wurde auf dem einst größten Reich der vorkolumbianischen Geschichte errichtet. Ihr Aufstieg zur Macht war tief in ihrer Kultur und Religion verwurzelt, die sich um ein Pantheon von Göttern und Göttinnen drehte. Diese Gottheiten spielten eine zentrale Rolle im täglichen Leben der Inka und beeinflussten alles, von der Landwirtschaft bis zur Architektur. Die Inkas verehrten ihre Götter und manchmal fürchteten sie sie auch. In der Mythologie der Inka war der Kosmos in drei Reiche bzw. Pachas unterteilt: Hanan Pacha, Kai Pacha und Uku Pacha. Diese dreiteilige Weltanschauung half den Inkas, ihren Platz im Universum und den Zusammenhang zwischen Leben, Tod und dem Göttlichen zu verstehen. Diese Reiche hatten eine ähnliche Struktur wie die katholischen Vorstellungen von Erde, Himmel und Hölle und halfen den spanischen Missionaren, ihre eigenen religiösen Vorstellungen in der neuen Welt zu verbreiten, während sie es den Inkas gleichzeitig ermöglichten, Aspekte ihrer eigenen Mythologie innerhalb des Katholizismus zu bewahren. Die drei Pachas stellten drei verschiedene Existenzebenen dar, die durch physische und spirituelle und mythologische Elemente miteinander verbunden und überbrückt wurden. Gemeinsam prägten die drei Reiche die Inka-Religion, das Konzept des Inka-Kosmos und die alltägliche Weltsicht sowohl des Inka-Adels als auch des einfachen Volkes. Hanan Pacha war die obere Welt und das Reich der Inka-Götter wie zum Beispiel Inti und Mama Quilla. Inti, der Sonnengott, war eine der wichtigsten Gottheiten in der Religion der Inka. Er galt als Vorfahre der Inka-Herrscher und wurde als Quelle des Lebens und der Energie verehrt. Das Inti-Raymi-Fest, das während der Wintersonnenwende stattfand, war eines der bedeutendsten Feste zu Ehren von Inti. Mama Quilla, die Mondgöttin, war eine der wenigen weiblichen Gottheiten im Pantheon der Inka. Sie wurde mit Fruchtbarkeit, Ehe und dem Menstruationszyklus in Verbindung gebracht. Als Schwester und Ehefrau von Inti spielte sie eine wichtige Rolle in der Inka-Mythologie und wurde bei Mondfinsternissen verehrt. Die Inkas glaubten, dass diejenigen, die ein gutes Leben führten, schließlich im Jenseits zu Hanan Pacha aufsteigen würden. Götter und ihre physischen Repräsentationen verbanden das obere Reich des Hanan Pacha mit dem unteren Reich des Menschen. Laut Juan M. Osio, der Kulturminister von Peru, können einige Himmelsgötter als himmlische Vermittler und der Erde identifiziert werden, wie der Planet Venus, was die Göttin Chasca wäre, und der Blitz, Illapa. Andere dienen als irdische Vermittler zum Himmel, wie die Apu-Berggeister, die die Kluft zwischen dem Reich der Menschen und dem Himmel von Hanan Pacha überbrückten. Die Inkas betrachteten Berge und ihre Gipfel als heilig an und nutzten sie zuweilen als Orte für rituelle Opfer an die Götter, oft mit Menschen als Opfergaben. Kai Pacha, wörtlich diese Welt, war die mittlere Welt der Inka-Mythologie. Dies war das physische Reich der Lebewesen und die Welt von Geburt, Tod und Verfall, die unserer eigenen bewohnten Welt entspricht. Die irdische Welt des Kai Pacha wurde als horizontaler Bereich zwischen dem oberen Bereich des Hanan Pacha und dem unteren Bereich des Uku Pacha betrachtet. Laut verschiedenen Berichten erlebte das Menschenreich in der Inka-Mythologie zahlreiche Phasen der Zerstörung und Wiedergeburt. Nach Ansicht der Inkas strebten die Götter danach, eine immer vollkommenere Form der Menschheit zu schaffen, wobei Kai Pacha Zyklen der Zerstörung und Wiedergeburt durchlief. Uku Pacha kann als die Unterwelt oder innere Welt der Inka angesehen werden. Uku Pacha lag unter dem menschlichen Reich Kai Pacha und war, was vielleicht nicht überrascht, ein Ort, an den diejenigen, die für Hanan Pacha ungeeignet waren, nach ihrem Tod kamen. Uku Pacha galt auch als unterste Erde, von der gesagt wurde, dass die Bösen dorthin geschickt wurden. Und um sie besser zu beschreiben, gaben sie ihr einen anderen Namen. Supaipa Huasin. Dieses Wort bedeutet das Haus des Teufels. In der Tat war Uku Pacha der Herrschaftsbereich von Supai. Supai war der Gott des Todes und der Unterwelt und wurde oft als alter Mann dargestellt, der einen mumifizierten Menschenkopf trägt. Er wurde zwar gefürchtet, aber auch als notwendiger Teil des Kreislaufs von Leben und Tod respektiert. Uku Pacha sollte jedoch nicht als ein völlig negatives Konzept betrachtet werden. Im Handbook of Inca Mythology schreibt Paul Steele, dass Uku Pacha mit der weiblichen Erdmutter und den Knochen der Vorfahren in Verbindung gebracht wurde. Unterirdisches Wasser war ebenfalls ein Produkt von Uku Pacha und die Inkas betrachteten lebenserhaltende Quellen als eine Verbindung zwischen dem menschlichen Reich und der inneren Welt. Die unterirdische Welt der Inka-Mythologie war also nicht so düster wie das typische Bild der Hölle im christlichen Glauben. Während die drei Reiche der Inka-Mythologie definierte Grenzen hatten, gab es viele physische und spirituelle Verbindungen zwischen ihnen. Blitze, Regenbögen, Regen und Licht verbanden die obere Welt mit der mittleren Erde der Inkas, während sich die Berge von Kai Pacha in den Himmel erhoben. Höhlen und Quellen überbrückten die Kluft zwischen der Welt der Menschen und der Welt unter ihnen. Auch die Götter selbst waren nicht an ein bestimmtes Reich gebunden, Viracocha zum Beispiel. Er war der oberste Schöpfergott, der oft als bärtiger Mann in weißem Gewand und mit einem Stab dargestellt wurde. Man glaubte, er habe die Welt, die Sterne und die Menschheit selbst erschaffen. Der Legende nach entstieg Viracocha dem Titicaca-See und reiste durch das Land, formte die Welt und lehrte die Menschen die Kunst der Zivilisation. Tief unter den steinernen Festungen von Cusco, verborgen unter dem Boden der Anden, ziehen sich düstere Tunnel, die Chincanas. In der Quechua-Sprache bedeutet Chincana so viel wie Ort, an dem man sich verirrt. Und genau das scheint ihre Bestimmung gewesen zu sein. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass diese verzweigten Gänge Teil eines weitläufigen Tunnelnetzwerks waren. Manche führten von Tempeln zu geheimen Zeremoniestätten. Andere sollen sich bis zu verborgenen Kammern unter Kirchen erstrecken. Orte, die nach der spanischen Eroberung in den Untergrund verschwanden. Viele glauben, dass die Chincanas nicht nur physische Orte, sondern auch spirituelle Schwellen waren. Übergänge zur Unterwelt Uku Pacha, wo Supai, der Gott des Todes, herrschte. In den dunklen Gängen soll man Klopfen, Stimmen und Schatten wahrnehmen können, obwohl niemand sichtbar ist. Doch nicht nur Historiker interessieren sich für die Chincanas. Sie sind auch von Legenden durchzogen. Eine alte Erzählung berichtet von drei jungen Männern, die mutig in die Tunnel unter Sacsayhuaman hinabstiegen. Nur einer von ihnen tauchte je wieder auf. Verwirrt und kaum ansprechbar, einen goldenen Maiskolben fest umklammert. Er starb wenig später unter mysteriösen Umständen. Für welche Zwecke die Tunnel genau erbaut wurden, ist bislang noch unklar. In Frage kommen Tunnel für strategische Zwecke, wie sie die wichtigen Orte der alten Inka-Hauptstadt im Falle eines feindlichen Angriffs verbanden, oder zeremoniell religiöse bzw. initiatorische Zwecke. Ebenso bislang unbeantwortet bleibt die Frage, wie weit und tief die Chincanas wirklich reichen und ob man durch sie wirklich nach Uku Pacha kommt.
Ja, Dankeschön. Das war auch mega interessant.
Ja, sehr gerne, also, fand ich auch. Also ich dachte mir, wenn ich schon die Unterwelt von den Maya nicht nehmen kann, dann gucke ich mal, ob die Inka eine haben.
Ich glaube, jedes Volk hat irgendwie eine Unterwelt.
Ja, ich denke auch. Es ist zwar jetzt keine so eine richtige Legende gewesen, so wie du sie hattest, also mit so einer Story, sag ich mal, dahinter. Aber ich fand das trotzdem super spannend mit diesen drei verschiedenen Reichen, welche Götter da so leben. Und ja, und ich dachte, das wäre vielleicht für die Ghosties auch ganz interessant.
Bestimmt. Ich musste auch jedes Mal, ich weiß nicht, ob das manchen auch so gegangen ist, Disney-affinen Hörern unter uns, aber jedes Mal, wenn du Pacha gesagt hast, musste ich an ein Königreich für ein Lama denken, weil dein Freund ja auch Pacha heißt.
Ja, bei Cusco musste ich halt auch beim Schreiben direkt daran denken.
Ne? Ja, es ist halt so, ne? Cusco, Pacha. Und ist das nicht lustig, dass es für beide unsere Geschichten heute, also Disney-Filme in Anführungszeichen gibt. Ich meine, Der Weg nach Eldorado ist nicht von Disney, aber Disney-like. Es gibt auch schöne Lieder in dem Film. Und ja, und dann eben das Königreich für ein Lama, ne? Also schon cool irgendwie.
Und beide Filme lohnen sich auf jeden Fall.
Beide Filme lohnen sich so sehr. Die sind so lustig und ja, toll einfach.
Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel Aftertalk. Also man kann vielleicht noch sagen, dass jedes der drei Reiche durch ein Tier auch symbolisiert wurde. Also Hanan Pacha wurde durch den Kondor symbolisiert. Für jeder, der jetzt nicht weiß, was ein Kondor ist. Der Kondor ist ein großer Greifvogel, der unter anderem in den Hochgebirgen Südamerikas lebt, vor allem in den Anden. Es gibt noch einen Kondor, der lebt aber mehr halt so in Nordamerika, so Arizona und sowas. Aber halt in den Anden gibt's auch eine Art von den Kondors. Kondors,
glaube ich.
Kondi?
Es gab doch einen Kondi. Kondor ist doch auch eine Fluggesellschaft oder war zumindest eine.
Nee, es ist immer, also die Kondor gibt es immer noch als Fluggesellschaft. Also mit denen kann man immer noch fliegen.
Ah ja, also, cool.
Ja.
Nicht zu verwechseln mit der Concorde, die nämlich nicht mehr fliegt. Die wir gerade in schneller Recherche, weil wir das verwechselt hatten im Off, nochmal rausgefunden haben. Es ist die Concorde, die mit Überschallgeschwindigkeit flog und jetzt nicht mehr fliegt. Und Condor ist die Airline.
Die es immer noch gibt.
Die es immer noch gibt und nicht mit Überschallgeschwindigkeit fliegt.
Genau. So, das Kaipacha wurde durch einen Jaguar oder Puma symbolisiert und das Ukupacha durch eine Schlange.
Auch schöne Tiere.
Ja, auf jeden Fall. Und die Inkas waren ja grundsätzlich für ihr riesiges Reich bekannt, das sich über einen Großteil des westlichen Südamerikas erstreckte. Und besonders berühmt sind sie natürlich für ihre architektonischen Wunderwerke wie Machu Picchu oder Sacsayhuaman. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und die natürlich wie all diese Städten ohne moderne Werkzeuge oder sowas errichtet wurden.
Umso beeindruckender, ne?
Ja, eben, ne? Und das sind ja nochmal ganz andere geografische Lagen und Gegebenheiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem Machu Picchu ist ja ganz oben auf irgendeinem Berg, ja?
Ja, und also, von diesem...
Da musst du ja auch erstmal hinkommen.
Ja, und das, was ich gefunden habe, also dieses Sacsayhuaman, das soll wohl aus über 5000 Kalksteinen bestehen, die aber teilweise bis zu 4 Meter groß waren oder sind.
Boah.
Und demnach natürlich auch sehr schwer sind. Ne?
Krass.
Und das liegt jetzt natürlich auch nicht im absoluten Flachland. Ne?
Nee. Wären wir jetzt im History Channel, dann werden die direkt wieder, das waren die Aliens. Nur mit Aliens gegen diese baulichen Wunderwerke waren das überhaupt möglich. Nur Aliens.
Genau. Und also mit Machu Picchu habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber Sacsayhuaman, das kann man natürlich auch besuchen. Und die haben, ich glaube, immer von 8 bis 17 Uhr oder sowas auf. Und dafür braucht man ein Touristenticket von Cusco. Und der Preis für Ausländer, also das liegt in Peru, das Sacsayhuaman. Der Preis für nicht-peruanische Staatsbürger beträgt 130 Soles. Das sind circa 31 Euro. Damit, mit diesem Touristenticket, kann man aber jetzt nicht nur dieses Sacsayhuaman angucken, sondern ich glaube 60 oder 70 andere Attraktionen halt auch noch.
Ach cool, so ein Kombi-Ticket ja, eigentlich.
Genau, genau. Also,
weißt du noch, wir hatten
da bekommt
das
man was, in
Deutschland auch.
Ja, genau. So in der Art ist das wohl auch. Und da, also da bekommt man halt durchaus was für seine 31 Euro dann.
Cool.
Ja.
Das finde ich gut.
Und das war's dann auch von meiner Seite.
Ja, das waren doch schöne Geschichten heute, finde ich.
Finde ich, ja, finde ich auch.
Mal wieder ein paar Legenden, mal wieder ein paar Folklore-Geschichten. Das muss genau. Da auch mal wieder sein, ne?
Ja, finde ich auch. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge.
Yay!
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und ich empfehle heute als erstes, und zwar empfehle ich ein Buch, was ich gerade erst kürzlich beendet habe, was mich aber so nachhaltig beeindruckt hat und wirklich mitgenommen hat auch irgendwo. Und zwar Das letzte Versprechen von Hera Lind. Möglicherweise kennt das jemand von euch schon. Ich habe es jetzt das erste Mal ein Buch von Hera Lind gelesen, aber vor allem eben dieses Buch hat mich angesprochen, weil es hier um eine wahre Geschichte geht, die der Annie Eckert passiert ist, und zwar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Annie war eine Deutsche im Banat. Ich wusste nicht, was der Banat ist. Der Banat beschreibt eine Region, die damals Jugoslawien, Ungarn, diese ganzen Länder zusammengefasst hat.
Okay.
Und da haben, so wie, keine Ahnung, in Amerika sich Iren und Deutsche angesiedelt haben, haben sich da eben auch vor allem Deutsche angesiedelt, die auch Donauschwaben genannt wurden, weil sie so fleißig waren. Also die haben sich wirklich Wohlstand aufgebaut mit harter Arbeit. So, und die Annie war eine Tochter einer dieser deutschen Familien und sie war gerade 4, als 1944, nein, 5, als 1944 eben jugoslawische Truppen und russische Truppen in deren Dorf einmarschiert sind und gesagt haben, das ist unser, ihr dämlichen Deutschen, wir nehmen uns das jetzt wieder zurück und ihr habt gefälligst in Lager zu verschwinden. Und ja, so wurde Annie eben aus ihrem behüteten Leben gerissen. Also sie wurde quasi, ihre Mutter wurde verschleppt in ein sibirisches Arbeitslager und sie musste bei ihren Großeltern bleiben und die haben der Mutter eben versprochen, immer auf Annie aufzupassen, koste es was wolle, komme was wolle. Und das ist die komplette Lebensgeschichte von Annie im Prinzip bis ins hohe Alter. Und es ist so erschreckend, beeindruckend, traurig, liebevoll, berührend. Es ist so vieles. Und ich hatte so oft zwischendurch Tränen in den Augen, während ich das Buch gelesen habe, weil ich mir jedes Mal vor Augen halten musste, dass ihr das alles wirklich so passiert ist. Also die Hera Lind hat sich mit der Annie zusammengesetzt und hat anhand vieler Tagebucheinträge, die Annie geschrieben hat, in späteren Jahren, als sie schon erwachsen war, und hat anhand dessen diese Geschichte rekonstruiert, zwischendurch auch viele Gedichte eingeworfen, die sie geschrieben hat, ihre Mutter, ihr Großvater in Gefangenschaft. Und es ist einfach sehr berührend und wirklich, wirklich lesenswert. Und vor allen Dingen habe ich vorher überhaupt nicht gewusst, dass es solche Deutschen gab, die da eben aus ihrer Heimat, dem Banat, vertrieben wurden, weil sich das die anderen unter den Nagel reißen wollten. Und weil die Deutschen, auch wenn sie mit Deutschland per se nichts zu tun hatten und auch nicht mit dem Krieg, den Hitler geführt hat, aber sie waren Deutsche und deswegen waren sie schuldig und deswegen mussten sie verschwinden. Und ja, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Buch. Und wenn ihr euch ein bisschen für die Geschichte interessiert und auch einfach das Leben der Annie lesen wollt, weil es ist wirklich ein hartes Leben, ein entbehrungsreiches Leben gewesen, aber auch ein schönes Leben, dann lest das letzte Versprechen.
Ja, coole Empfehlung. Also ich glaube, du hast das Buch, ne? Ich glaube, ich werde mir das da mal ausleihen.
Ja, ich habe das.
Ja, also das klingt auf jeden Fall nach einem intensiven Buch, sagen wir es mal so.
Ja, es ist schon intensiv. Also wie gesagt, das passiert nicht oft, dass ich während ich lese Tränen in die Augen bekomme oder so. Aber das war schon hart zwischendurch.
Ja. Ja, meine Empfehlung ist nicht so hart.
Das ist gut.
Ihr wisst ja noch, wie ich, also, ihr wisst es vielleicht nicht mehr, aber ich habe ja schon mal Love is Blind auf Netflix empfohlen. Und nein, ich möchte euch jetzt keine neue Staffel davon empfehlen, aber es geht um dieses Konzept, ne, dass die ja sich nur, die sind ja in diesen Boxen und lernen sich dann halt nur über die Gespräche kennen und machen quasi dann einen Heiratsantrag und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es auf, natürlich auch auf Netflix eine neue, ja, ich will es nicht Casting-Sendung nennen, aber eine, also die Sendung heißt Building the Band.
Und das, hat das ist mir neulich irgendwie untergekommen.
Ich habe jetzt bisher alle verfügbaren Folgen geguckt. Heute sind, glaube ich, noch ein paar online gekommen. Und das hat ein ähnliches Konzept. Also es gibt 50 Teilnehmer und jeder ist in seiner Box. Und die Teilnehmer, also es wird moderiert von AJ von den Backstreet Boys. Und Nicole Scherzinger macht auch mit so als Mentorin und sowas. Die kommt aber erst ein bisschen später dazu. Und auf jeden Fall können die Kandidaten ihre eigene Band innerhalb dieses Kosmos gründen. Also es gibt 5 Bands, ne, die sich gründen können, zwischen 3 und 5 Personen. Und die machen das halt nur anhand des Gesangs. Ne, also jeder muss quasi geheim vorsingen. Ne, also die sehen sich halt gegenseitig
nicht.
Zwischendurch können die immer so miteinander sich austauschen, chatten, also sprachlich chatten, wie, ja, also telefonieren.
Oh mein Gott, ja.
Ja, weil die ganze Zeit sagen, weil der Sprachchat ist offen, das sagen die halt immer. Und deswegen kam mir gerade telefonieren nicht in den Kopf. Ne? Und auf jeden Fall,
sprachlich chatten.
Ja. Und auf jeden Fall finde ich dieses Konzept interessant, dass die A sich erst sehen, wenn die ihren ersten Auftritt haben. Also nicht vor Publikum oder so, ne? Aber wenn die sagen, so, wir wollen jetzt als Band sein, dann kriegen die ein Lied zugewiesen von der Show und ist auch schon in Abschnitte eingeteilt, wer was singt. Und erst dann sehen die sich. Und wissen halt dann auch erst, okay, harmonieren wir wirklich miteinander, verstehen wir uns und sowas, ne? Und ja, ich finde das einfach super interessant, so dieses Konzept. Und dass halt auch keine Jury da sitzt und sagt, so, ihr kommt jetzt in die Band, weil ich finde, ihr passt gut zusammen, sondern dass die das selber machen können anhand von Sympathien, von, glaube ich, die Stimme passt zu meiner Stimme und sowas.
Okay. Also finde ich irgendwie interessant und irgendwie schreit das wieder nach dem nächsten Trash-Format. Aber es klingt nicht ganz so trashig wie
nee, das stimmt.
Sonst noch so mal empfohlen.
Ja, das Einzige, was ich ein bisschen doof fand, war, dass man halt auch schon Bands in dem Sinne gründen konnte, wo noch nicht alle vorgesungen haben. Ne? Also es gab ja immer so Pausen, ne, wo dann gesungen wurde, ne, so nacheinander weg. Dann waren mal diese Sprachchats offen, dann wurde wieder gesungen. Und in diesen Sprachchats konnten die sich ja schon austauschen mit den Leuten, die schon gesungen haben und sowas. Mhm. Ne? Das fand ich so ein bisschen blöd, dass dann die Leute, die halt so ganz hinten erst dran waren, so ein bisschen, glaube ich, hinten übergefallen sind und keine richtige Chance in dem Sinne bekommen haben. Zumindest wirkte es jetzt so. Ne? Aber ansonsten gefällt mir das bisher ganz gut.
Na, vielleicht gucke ich da heute Abend mal rein. Schauen wir mal. Ja, ist auf jeden Fall interessant.
Ja, also, und es ist halt mal wieder so eine...
Bisschen was Neues.
Ja, und mal wieder was für Bands. Also so diese klassischen Boybands, Girlbands, ne? Oder Girlgroups. Ne? Also es sind ja nur Gesangsbands, ne? Genau. Und jetzt, die spielen dann ja nicht dann auch noch Gitarre und sowas dabei, zumindest jetzt nicht in dieser Sendung.
Popstars lässt grüßen.
Ja, quasi wie Popstars, nur halt ohne Jury, so in dem Sinne. Ne? Und hinterher ist es aber so, dass diese 5 Bands trotzdem miteinander konkurrieren müssen, weil nur eine halt gewinnen kann. Das dann schon. Aber so dieser Grundstein für die Bands, den legen die Teilnehmer halt selber. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, nicht schlecht.
Ja.
Mal sehen. Vielleicht ist es ja wirklich auch mal was für mich.
Und dann werfe ich direkt meine Frage hinterher. Ich glaube, da bin ich letztens durch TikTok oder so drauf gestoßen. Und zwar, vergisst du manchmal einige deiner Tattoos?
Voll. Total.
Ja, ne? Ich auch. Ähnlich. Ich auch. Also vor allem das Tattoo auf meiner Schulter hinten, weil das ist ja nicht präsent für mich. Das sehe ich ja nie. Zwischendurch denke ich dann, wenn ich es im Spiegel sehe, oh, stimmt, das habe ich auch noch.
Ja, bei mir ist das ganz klar, mein Tattoo, was mittlerweile auch gar nicht mehr schön ist, unten auf dem
Knöchel.
Knöchel, ne? Also über dem Knöchel, nicht auf dem Knöchel.
Ja.
Und dann auch eben hinten am Nacken das, weil ich das eben auch nicht sehen kann.
Stimmt,
beide möchte ich heute irgendwann mal überstechen lassen, weil das leider nicht jeweils von nicht ganz so guten Tätowierern gemacht wurde. Der eine hatte, glaube ich, keinen Bock und der andere
auch nicht.
Auch nicht.
Und kein Talent.
Und auch noch kein Talent, ja, leider. Und das ist immer sehr schade, aber ich war jung und dumm und deswegen habe ich mich einfach tätowieren lassen.
Ja. Ich glaube, das geht vielen so.
Ja, also es ist auch nicht so, als würde ich das bereuen. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn ich das jetzt sehe und denke, ach scheiße. Sondern ich sehe es einfach und denke, ach ja, irgendwann lasse ich dich mal überstechen. Das denke ich mir dann so. Und dir geht das mit deinem Rückentattoo, also mit deinem Schultertattoo dann auch, mit der Grinsekatze, ne?
Ja, genau, das vergesse ich wirklich regelmäßig, dass das da ist. Ne, oder auch jetzt, ich habe jetzt auch den kleinen Drachen hinterm Ohr.
Ja, den stimmt.
Und den habe ich ja eigentlich auch noch gar nicht lange. Den habe ich ja erst seit April oder so. Und selbst den vergesse ich schon zwischendurch.
Ja, klar. Man sieht halt klar, nicht aus den Augen aus dem Sinn.
Die an den Armen, klar, die vergesse ich nicht. Die sehe ich ja jeden Tag so. Ne?
Ja.
Das an meinem Bein eigentlich auch nicht so bisher. Aber so, ja, den Drachen und meine Grinsekatze, die fallen öfter mal hinten über.
Ja, cool. Meine Frage ist, an welchen Ort du gerne mal sein würdest oder hingehen würdest, den Normalsterbliche eigentlich nicht sehen. Also schon ein realer Ort, den es gibt, wo aber ein normaler Mensch wie du und ich einfach niemals hinkommen werden. Also so als Beispiel, ich zum Beispiel würde unglaublich gerne mal Area 51 besuchen. Ich weiß aber, dass ich dann niemals hinkommen werde. Eher werde ich wahrscheinlich von den Leuten erschossen, die da Wache halten.
So, ja, ne? Wahrscheinlich.
Wenn ich dann überhaupt jemals nach Amerika komme, mal ganz von abgesehen, müsstest du dann ja auch wissen, wo die Area 51 überhaupt ist. Ne? Also jeder weiß, es gibt sie, aber niemand weiß so richtig, wo. Und wenn, dann weiß man, da ist wahrscheinlich schon Meilen vorher irgendwo ein Zaun gespannt, der wahrscheinlich unter Hochstrom steht. Und selbst wenn du den überwinden würdest, wirst du noch erschossen von irgendwem.
Ja, verstehe ich. Boah.
Aber ich würde so gerne mal wissen, was die da drin verstecken. Ob da wirklich Teile sind, die man nicht erklären kann. Oder halt irgendwelche körperorganischen Sachen, die gefunden wurden und einfach nicht erklärt werden können und deswegen wirklich unter Verschluss gehalten werden.
Ja.
Würde mich echt interessieren.
Boah, nee, ich wüsste jetzt so nichts. Also das Einzige, was ich jetzt so habe, aber da kannst du halt ja auch als Normalsterblicher eigentlich hin, ist so Chernobyl. Das würde ich gern mal sehen, aber da kannst du ja hin.
Ne? Ja, das stimmt.
Das ist ja jetzt nichts, was so komplett, also klar, jetzt nicht in den absoluten Superkern davon, ne? Aber so, ich sag mal, in den Großteil davon kannst du ja als Tourist hin, wenn du so eine bestimmte Tour buchst. Deswegen, das ist ja jetzt nicht so komplett abwegig. Aber sonst fällt mir gerade nichts so in die Richtung ein.
Ja, aber das ist doch auch schon gut. Vielleicht fällt dir ja noch was ein.
Die Oscar-Verleihungen.
Als Kandidatin, ne?
Natürlich, als Nominierte.
And the Oscar for Best Podcaster goes to.
Ja. Genau. Aber vielleicht kriegen wir ja mal ein Podcast-Award irgendwann.
Ja, wer weiß.
Ja. Juti.
Juti, dann war's es für heute.
Ja. Denkt dran, uns eure Geschichten zu schicken, auch wenn die 130 noch ein bisschen entfernt ist. Aber
das stimmt, aber ich möchte euch hiermit offiziell loben, denn wir haben jetzt schon mehr, als wir hatten für die 120. Folge. Also
das ist gut. Ich glaube, es haben sich wirklich einige gedacht, so boah, das war echt kurz. Jetzt traue ich mich auch mal.
Ja, also immer schön weiterschicken, ne? Also
ja, bitte.
Macht mal. Auch Sprachnachrichten, Mails, wie ihr möchtet.
Ja, und bewertet uns vielleicht gerne auch mal auf Spotify.
Ja, vielleicht sollten wir das auch nochmal sagen. Ja. Also eine Bewertung am besten natürlich 5 Sterne. Wir können aber verstehen, dass ihr uns keine 5 Sterne geben wollt, weil wir immer, wenn wir immer so auf unser Englisch können hinweisen. Hashtag Bewertung von vor Ewigkeiten. Aber nein, also eine schöne Bewertung auf Spotify wäre wirklich Gold wert. Das spreadet natürlich auch unseren Podcast so ein bisschen auf Spotify, auf der Webseite selber.
Und generell das Interagieren mit unseren Folgen.
Ja.
Einfach.
Ja.
Aber Bewertungen.
Super. Kommentieren.
Super.
Followen. Yay. Die ganzen Sachen, die ihr auch von den anderen großen Podcasts kennt, die könnt ihr bei uns auch machen. Das würde uns helfen.
Genau. Bitte. Ja, aber damit sind wir jetzt wirklich am Ende.
Ja, wir entlassen euch in eine hoffentlich gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Bevor es Menschen gab, bevor... Hallo? Diandra? Diandra?
Ich wollte mich eigentlich nur stumm schalten. Ich hab den falschen Knopf
gedrückt. Ja, das wirst du dann jetzt wohl schneiden müssen.
Das kriege ich wohl hin.
Okay, ja, ich habe gedacht, so, alles klar. Also wenn du es nicht hören willst, kannst du es mir auch sagen.
Nein. Ich stelle mich jetzt auf stumm und dann darfst du wieder anfangen. Entschuldigung.
Gut, ich fange dann nochmal von neu an. Alles klar. Hab schon verstanden. Bevor die Menschen... Nein, siehst du, jetzt bin ich schon wieder. Also. Sie waren nicht nur Brüder, sie waren Meister im heiligen Ballspiel der Maya, dem Pok-Tatok. Nein, dem Pok-Tapok.
Ganz witzig.
Ja, ich weiß. Niemand, außer Squick, die Tochter des... Nein, Moment. Squick. Klingt, glaube ich,
besser. Wie wird das geschrieben?
Squick. Squick. Ja.
Squickety-quick.
Ja, wirklich. Da Shibalba ausgesprochen wird, gehe ich einfach davon aus, dass ein X wie ein Sch gesprochen wird. Und deswegen denke ich, dass das Mädel Squick heißt.
Ja.
Klingt nicht so geil, aber... Quickity-quick-quicken, sag ich jetzt einfach.
Genau, richtig.
Das ist Quickity und das ist Quicken. Okay. Mit List und Einfallsreichtum erschossen sie Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu und mündlichen Überlieferungen, die ihre Heldentaten in und... Der letzte Satz war so klar. So, können wir jetzt mal kurz darüber reden, wie geil ich das gelesen habe, fast ohne Fehler.
Das hast du wirklich gut gemacht.
Wow. Ich muss auch dein Hotel aufnehmen.
Es hat einen positiven Einfluss auf dich.
Ja, ganz offensichtlich. So, okay. So.
Die Inkas verehrten ihre Götter und manchmal fürchteten sie sie auch. Die 3 Pachas stellten 3 verschiedene Existenzebenen dar, die durch physisch. Hanan Pacha war die obere Welt und das Reich der Inka-Götter, wie zum Beispiel Inti und Mama Quilia. Die Inkas glaubten, dass diejenigen, die ein gutes Leben führten, schließlich im Jenseits zu Hananpacha aufsteigen würden.
Du musst vielleicht auch in ein Hotel, Diandra. Dann geht das
ja,
auch
flüssiger. Ich glaube auch. Nächstes Mal buche ich mich extra in ein Hotel ein.
Mach das mal. Es hilft offenbar.
Laut verschiedenen Berichten erlebte das Menschenreich in der Ukupacha galt auch. Mann! Irgendwie verschlucke ich mich da die ganze Zeit. Galt auch als.
Ganz ruhig.
Das liegt doch in meiner verschnupften Nase.
Bestimmt, das ist es.
Ja, auf jeden Fall. Dieses Wort beutet. Es beutet andere aus.
Sowieso. Immer. Alle möglichen Wörter beuten sie aus.
Ja. Diese bösen Wörter. Unterirdisches Wasser war ebenfalls. Warum verschlucke ich denn die ganze Zeit Buchstaben? Ja, grausig. Ebenso bislang unbeantwortet bleibt die Frage, wie weit und tief reichen die Chinkan... Was? Wie weit? Tief? Was? Tief. Reichen, wirklich reichen.